Also du kannst einmal aus Mehl kochen, da wurde es aber sehr hell gefühlt immer. Und was ich dann halt immer gemacht habe, jetzt weiß ich, wenn ein Zombie aus dem Mund blutet oder aus der Nase, dann machst du halt das Ahornzeugs, machst halt ein bisschen Kussblut dran, bisschen Wasser vielleicht, dann wird es halt so klebriges Zeug, aber es ist halt so eine gelige Paste letztendlich. Und das bleibt halt da. Wenn jetzt einer Nasenbluten hat, dann ist das halt da immer. Und das fand ich immer ganz, ganz geil.
Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Sascha. Hi Sascha.
Hallo.
Grüße dich. Und wir beide sind nicht allein, denn wir haben uns einen ganz lieben Gast für die Folge heute eingeladen. Seines Zeichens Filmemacher, Schieber-Daddy und noch einiges mehr, aber das kann er am besten gleich alles selber erzählen. Hallo David.
Hi, hallo. Na, wie geht's euch?
Mir geht's soweit gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, auf jeden Fall. Bin super entspannt, komme gerade frisch aus dem Kino und habe jetzt Bock auf 5 Stunden Podcast.
Das sind sehr gute Voraussetzungen. Es ist auch vielleicht schon mal vorgekommen, dass 90 Minuten angesetzt waren und es dann 3,5 Stunden geworden sind. Da schiele ich so zum Simon Kretschmer rüber. Naja, aber Sascha, dann machen wir die Runde komplett. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf heute. Ich bin hervorragend vorbereitet. Ich habe mir nämlich Davids komplette Filmografie angeguckt jetzt in den letzten Wochen und hab Bock.
Du armer Irrer.
Ja, sehr schön. Ja, David, zum Einstieg, erzähl doch mal unserer Hörerschaft, die vielleicht dich noch nicht kennen, was muss man denn zu dir wissen? Wen haben wir uns denn hier überhaupt eingeladen?
Oh Gott, wer bin ich? Ja, also Filmregisseur meines Zeichens, aber ohne filmgefördertes Geld. Also hab gar kein Geld in der Tasche und mach trotzdem meine Spielfilme. Und ja, bin selber großer Horrorfan, Gamer, zocke sehr gerne und versuche seit, ich weiß nicht, 10 Jahre bin, mit Kameras Geschichten zu erzählen. Und manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Und darüber kann man sich dann meiner Filmografie streiten.
Ja, aber bevor wir da jetzt in Medias Res gehen, ich meine, das Jahr 2022 ist ja jetzt noch recht jung. Ne? Wir haben gerade mal Mitte Februar und es liegt ja ein Jahr 2021 hinter uns, vollgepackt mit Film jedweder Art. Was war denn so dein Highlight oder deine Highlights 2021 aus filmischer Sicht? Und du hast ja gerade selber gesagt, du bist auch Gamer. Da würde es mich auch mal interessieren, aus Videospielsicht, was waren denn da so deine Highlights?
Oh, da fragst du mich jetzt. Ich habe natürlich, die Fragen habe ich vorher bekommen, aber so wie ich bin, habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Gaming würde ich, glaube mal anfangen. Ich versuche hier nebenbei so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, damit meine Notizen aufgehen und ich meine Letterboxd Top 2021 gucken kann. Und ich finde sie nicht. Super.
Also ich glaube, irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass Malignant bei dir ganz hoch im Kurs war.
Ja, das war ein schönes Ding. Das war auf jeden Fall ein cooles Ding. Mann, wo ist denn hier die Top? Top, da habe ich sie. Super. Also, ich habe das super geil jetzt überspielt. Die Top 10 2021 und ich sag euch Platz 1 bei den Filmen. Und zwar, das würde man gar nicht denken. Ich bin zwar Horrorfan und Horrorfilmemacher, aber auf Platz 1 letztes Jahr war ein Musical. Und das war nicht mal ein Musical, was ich im Kino gesehen habe. Manche Leute können sich jetzt schon langsam denken, was es ist. Und zwar ist es Tick, Tick, Boom mit Andrew Garfield. Den fand ich richtig geil. Ich hatte eine richtig gute Zeit, richtig guten Ohrwurm und habe mir dann ein paar Szenen auch noch öfters rausgepickt und angeguckt. Dicht gefolgt von Dune, natürlich. Völlig passender Vergleich. Der war dann auf Platz 2. Und bei den Spielen, ja, das ist auch krass. Also, klar, einmal Resident Evil Village war ein geiles Spiel, keine Frage, hatte viel Spaß damit, aber ist bei mir nur auf Platz 3 gelandet. Ich hatte überraschenderweise auch viel Spaß mit Halo Infinite. Hätte ich nie gedacht, dass die so das Comeback feiern mit Halo. War so ein bisschen gelutscht, der Drops. Aber die haben eine tolle, ja, das Gameplay perfektioniert. Und die Story war auch einigermaßen packend. Und ich hatte viel Spaß. Aber auf Platz 1 war ein Spiel im Strategiesektor auf dem PC. Ich habe seit Jahren kein PC mehr gezockt. Und man konnte viel dabei lernen. Und das ist Age of Empires 4. Die spielbare BBC-Demo, würde ich mal sagen. ja, das ist es. Das sind meine Top Ones.
Ja, sauber. Ja, allein in Age of Empires 4 kann man ja schon beliebig viele Stunden vergraben, ne?
Ja, ja, was ich da spannend fand, ist halt in der Kampagne, dass du wirklich dazwischen so eine geilen Dokumentation hattest. Also indem die da, ja, die reisen dann auch irgendwie nach England, zeigen das alles und animieren dann die Bogen so drüber und sind geile Drohnenshots und da wird halt Sachen erklärt und welcher König da ein Problem hatte und wer da und wer mit wem Krieg hatte. Und das war krass, weil es ist eigentlich nur ein Strategiespiel und auf einmal lernt man.
Ja, ist schön, wenn das so verquickt wird. Wenn du sagst, Tick-Tick-Boom hat dich begeistert, wann können wir dann dein erstes Musical erwarten?
Oh ja, Horror-Musical, das wäre richtig geil.
Das wäre doch was, oder? So im Stile von Der kleine Horrorladen oder sowas.
Ja, aber wie ist denn das mit den Zombies? Da war auch mal was mit der
Ein Apokalypse.
Ja, der war auch lustig. Oh, keine Ahnung. Ich bin ja lustigerweise gar nicht musikalisch. Ich habe gar kein Gefühl für Musik und so. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn ich ein Musical inszeniere. Aber ich lasse mich gern mitreißen von den Filmen und vor allem von der Stimmung. Das trifft mich dann immer doppelt so hart, wenn da irgendwas Schlimmes passiert. Finde ich immer ganz spannend.
Ich finde auch gerade bei Tick, Tick, Boom, das ist ja ein großartiger Film, ne? Also ich finde auch, der trifft so vollkommen irgendwie in unsere Generation rein, sage ich mal. So dieses, wir werden jetzt 30, so, wir haben noch nichts erreicht, so. Und das ist total krass. Und ich bin auch super froh, dass Andrew Garfield da irgendwie eine Oscar-Nominierung für bekommen
hat. Ja, war für mich auch schon klar, dass er nominiert wird. Beziehungsweise ich habe gesagt, er wird auch gewinnen, weil ich fand den wirklich fantastisch, wie er das umgesetzt hat. Ich wusste gar nichts. Also ich bin zwar Musical-Fan, aber ich bin da überhaupt nicht in der Szene drin. Ich wusste auch nichts von der Vorgeschichte und die Rolle, die er verkörpert hat. Und als ich dann nach dem Film mal geguckt habe, wie der Typ so drauf war, war das, ey, so eine geile Leistung, 1:1 getroffen und war eine gute Sache. Und klar, es geht um die Generation 20, man wird 30, was macht man mit dem Leben? Die Story ist aus den 90ern, also 30 Jahre alt. Aber was ich auch nochmal richtig spannend fand, ist das Leben eines Künstlers. Hier ist es ein Musical-Künstler oder jemand, der Musicals schreibt, aber das ist so passend einfach auch auf Regisseure besetzt oder auf Kameramänner oder auf Leute, die Bücher schreiben. Das ist ein richtig schönes Kunstwerk über die Kunst oder die Kunst schaffen und den Weg und die Projekte, die irgendwie auf dem Weg liegen und fallen gelassen werden. Und ne, du arbeitest immer am nächsten Ding oder für das nächste Ding. Du bleibst nie im Moment. Und das fand ich ganz spannend.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade der Regisseur Lin-Manuel Miranda, der hat ja auch die Songs für Encanto gemacht, der jetzt auch letztes Jahr, rauskam. Und ich finde, der hat das halt auch einfach drauf, irgendwie diese Musik zu machen. Ne? Also das kann der.
Ja. Naja, Encanto ist für mich leider, hat mich gar nicht getroffen. Ich bin durch Hamilton auf jeden Fall auch auf ihn gestoßen. Hatte natürlich auch Moana oder Vaiana vorher gehört und fand das mega geil. Also die Lieder, die höre ich heute noch gern. Und habe da aber noch nicht gecheckt, wer Lin-Manuel Miranda ist. Dann mit Hamilton war ich komplett addicted, also wirklich komplett. Hab die Scheiße hoch und runter gehört, bei jeder Autofahrt laut mitgekrölt. Kann da wirklich, also wenn du mich da hinsetzt, kann ich 3 Stunden durchperformen. Es ist richtig, richtig peinlich, aber auch sehr schön. Und genau, dann kam Tick, Tick, Boom, mega cooles Ding geworden. Into the Heights war ja auch noch, da hat er, glaube ich, auch keine Regie geführt. Encanto hat mich leider gar nicht getroffen. Den muss ich noch mal gucken. Also, aber nach dem Film war ich leider nicht gehuckt. Das hatte ich schon besser von ihm gesehen.
Ja, okay, kann man so sehen. aber kommen wir mal wieder zurück. Und reden mal über deinen neuesten Film, und zwar Der Wolf, oder wie ich jetzt erfahren habe, wie er eigentlich heißt, Der Wolf und die 7 Geißlein, Wie kommt's, dass
Theater das, des Todes. Du musst den
ja, genau. Ah, ja. Sorry. Theater des Todes. Sorry. Also der Wolf und die sieben Geißlein, Theater des Todes. Also wie kommt's, dass du das und die sieben Geißlein da jetzt noch zusätzlich dran gehangen hast?
Und wenn man das Cover sieht, sieht man ja auch, ich bin großer Freund von Werwolf-Filmen und wollte unbedingt noch einen Werwolf-Film drehen. Und deswegen war es ganz wichtig, dass jetzt ein Werwolf-Film auf dieses Cover kommt. Nee, Spaß. Es ist ein Slasher, es ist ein 80er-Jahre Verbeugung. Es hat viel von Argentos Lichtsetzung und Lichtspielereien. Und ja, der Titel hieß der Wolf. Nee, am Anfang hieß er Wolf. So, und dann kam relativ zügig, kam Film jetzt raus oder kommt raus, der auch Wolf heißt. Ich glaube, das ist ja so ein Arthouse-Ding. Und natürlich gab es in den 90ern auch schon einen Film, der Wolf heißt, mit Jack Nicholson. Dann wurde es Der Wolf. Der Wolf, ja, klingt cool. The Wolf, perfekt. Für den internationalen Markt auch. Versteht jeder. Dann kam der Verleih und hat gesagt, die Filme gibt's schon. Wir müssen ja irgendwie noch was ranhängen. Wie wär's denn? So, dann habe ich halt Ideen gesammelt im Team und dann, Theater des Todes, es klingt doch super geil. Das gab es, glaube ich, damals auch mal diesen Film Aquarius, Theater des Todes, wenn ich das jetzt richtig verknüpfe. Passt ja auch, nennen wir den Der Wolf, Theater des Todes. So, und dann war ein bisschen Ruhe. Ich warte, habe meine Poster, die ich schon vorgefertigt hatte, rübergeschickt zum Verleih und irgendwann kommt so, ja, um drei Ecken raus, da ist ja ein Werwolf jetzt vorne drauf. Super geil. Googlest du Werwolf, kommt der direkt bei Google Bildersuche. Haben die sich ja richtig Mühe gegeben. Und dann nennen sie ihn halt auch noch Der Wolf und die sieben Geißlein, der Theater des Todes. Also war ein richtiges, ein kleiner Downer, vor allem im Team, die auch dachten, was ist denn jetzt los? Ich kannte das ja schon ein bisschen, wie Verleiher ticken. Und dass sie halt immer irgendwas, schon fast Kundeverarsche machen, wenn die Scheiben im Elektromarkt stehen. Und war dann nicht so geschockt. Aber ja, der Film heißt Der Wolf, und die sieben Geister im Theater des Todes. Toll.
Ach so, krass. Das heißt, die vom Verleih haben das einfach gemacht, ohne mit dir Rücksprache zu halten, oder was?
Das ist, ja, das passiert öfters. Vor allem, wenn es so um den internationalen Markt geht. Zum Beispiel bei meinem ersten Film. Der hieß, laut meiner Idee war es Hazard. Das war ein Resident Evil Fanfilm, angelehnt an den japanischen Titel Biohazard. Bio weggemacht, Hazard, geiler Titel, Erstlingswerk. Wir waren 19 Jahre, hatten kein Geld, haben ein Jahr lang über Wochenenden gedreht. Klingt geil, Trailer online. Dann kam ein Produzent, hat den Film gefunden, hat den auch auf DVD rausgebracht und sogar nach Japan verkauft. Und da haben die den Film komplett umgenannt und das Cover auf, wie hieß denn das, dieser Matt Damon-Film mit den Viren und
Contagion.
Contagion, genau. Genau, komplett auf Contagion umgemünzt, der kam auch zeitgleich raus. So, und jetzt gucke ich auf Google, gebe diesen japanischen Titel ein auf Google und sehe auf einmal ganz viele japanische Kritiken darüber, wo dann Google-Übersetzung mäßig rauskam, die dachten, das wäre Contagion mit Matt Damon, haben sich dann aber hier meinen 0 € Low-Budget oder No-Budget-Zombie-Film angeguckt und waren auch erschüttert und fanden es dann irgendwie wieder geil. Irgendwie waren voll hooked und haben ihn ganz gut bewertet und der ist über die Corona-Pandemie da groß geworden. Das war richtig irre und ich habe nichts davon mitbekommen. Anfang des Jahres habe ich das erst gesehen. Genau, und da haben die es auch schon gemacht, die Japaner, haben den Film halt irgendwie Deadly Contagion oder irgendwie, ne, dieses Contagion halt da reingebracht in Kanji-Zeichen. Und das Cover sah halt so aus. Und das ist so ein Ding, was Verleiher öfters mal machen. Aber es kann auch sein, dass der Titel irgendwann, also Der Wolf, irgendwann mal ganz anders heißt. Slasher-Killer, so Teil 2, keine Ahnung. Weil die es können und denken, die erreichen dann neue Käufer oder so, keine Ahnung.
Du hast es ja gerade gesagt, Der Wolf, dein neuer Film. Wir hoffen mal, dass es jetzt bei Der Wolf bleibt. Also unsere Podcast-Folge wird unter Der Wolf laufen.
Ja, ist richtig.
Da machen wir es uns einfach. In Der Wolf geht es ja um eine Gruppe von Menschen, die im Stadttheater eingeschlossen ist. Wie dann eben ja der erweiterte Titel schon komplett verrät. Wunderschön. Und das hast du ja, glaube ich, auch im Glauchauer Stadttheater gedreht, ne? Und deinen vorhergehenden Film Rapunzels Fluch im Schloss hinter Glauchau, also alles Local Locations, wunderschön auch natürlich. Was von beidem war denn so die herausforderndere Location? Also eher das alte Schloss, weil vielleicht dicke Wände, wo keine Signale durchgehen, oder eher das Stadttheater?
Also ich muss ganz klar sagen, also dass die härtere Erfahrung war definitiv Rapunzels Fluch. Ja, ich habe in Klauhau gedreht, meine Heimatstadt, bin sau dankbar, dass wir das da machen dürfen und dass die uns so krass unterstützen. Ich erinnere mich auch, wie ich nach Rapunzels Fluch eine Einladung zum Bürgermeister bekommen habe und dann wollte er mich kennenlernen und war richtig happy, dass ich die Stadt da irgendwie so promote. Und ich weiß halt noch, wie ich damals gesagt habe, ich bin mit 25 nach Berlin gezogen, wie ich damals sagte, oder so, sowieso schon nach meinem ersten Film, wenn ich irgendwann mal einen coolen Film mache, dann komme ich zurück in die Heimat und bringe dann hier irgendwie, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio mit oder so und drehe das dann da. Einfach nur so als aus Dankbarkeit und ich fände es halt übelst geil. Ja, und dann Rapunzels Fluch gedreht, sau anstrengend, weil wir mehrere Locations hatten. Der Wolf war nur im Stadttheater und wir hatten 2 Wochen da gedreht, Rapunzels Fluch auch 2 Wochen Drehs plus großen Nachdreh und in zig verschiedenen Locations. Und das war sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Wir waren in einem Turm, wir waren in Gewölben, wir waren in diesen Schlössern, wir waren in irgendeinem Hotel, in einer Lobby. Und das war sehr anstrengend auf jeden Fall. Und deswegen war auch die Entscheidung bei der Wolf, das wirklich zu reduzieren auf eine Location, wo wir unsere Sachen auch stehen lassen können. Da muss man auch mal dran denken. Man geht hin, baut seine ganzen Lichter und Kameras auf und dann musst du abends, wenn alle durch sind, nach 12 Stunden wieder alles abbauen und ins Auto packen. Und das ist halt sau anstrengend. Und deswegen die Idee, an einer Location zu drehen.
Ach krass. Wie lange habt ihr denn gedreht? Also wie viele Drehtage hattet ihr?
Puh, ich habe mir das auch mal irgendwo aufgeschrieben, aber ich aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, für Rapunzels Fluch etwa 2 Wochen mit Nachdreh. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so 14, 15 Tage. Ja, 15, 16 Tage. Und der Wolf war dann kürzer. Um die 12, 13 Tage, würde ich sagen.
Du hast eben schon angesprochen, dass der Wolf so sehr stark an 80er Jahre Horror- und Slasher-Filme angelegt ist. Und was da natürlich immer, ich sag mal, prägnant ist, sind die praktischen Gore-Effekte. Und da bist du natürlich auch schon am Start. Ich meine, das machst du ja auch schon länger jetzt, ne? Ich meine, selbst bei deinem ersten Film gab es die ja auch schon. Was fasziniert dich denn so daran? Also ist das irgendwie, also wie kreativ kann man da sein? Was findest du daran so geil?
Ja, letztendlich ist es eine Budgetfrage gewesen. Damals bei Dead Survivors, wie gesagt, gar kein Geld und gar kein Budget. Und das hieß für uns, also da, vor 10 Jahren, wir haben kein Geld, um irgendeinen Visual Effects-Typen ranzusetzen. Und wenn, sieht das scheiße aus. Ich fand das mal ganz schlimm, diese Andrew Kramer-Effekte damals. Das waren so Tutorials, weil das sah immer alles gleich aus. Und deswegen habe ich gesagt, dann machen wir das halt live vor Ort. Wir rühren uns hier irgendwie Kunstblut an mit Ahornsirup und Lebensmittelfarbe und machen da ein paar Schläuche durch die Haut. Und wenn jetzt eine Einschusswunde ist, dann pustet einer durch den Schlauch und da kommt es vorne rausgespritzt. Relativ simple Effekte und bin halt großer Fan davon dann gewesen. Es hat bei den Kurzfilmen schon angefangen. Erste kleine Tests, auch so kleine Blutbeutel gebastelt und da irgendwie einen Böller rangepackt und es ist explodiert, sah aus wie so eine Schusswunde. Und diese ganzen Sachen dann bei Dead Survivors eingeführt. Da waren dann auch ein paar Leute, die krasser im Zombie-Make-up waren, sage ich jetzt mal. Also die ja schon irgendwie auf solche Labs gegangen sind, Zombie-Labs. Und dann hatten sie sich da halt auch so ein paar Verschmink- oder Make-up-Sachen ausgedacht mit Klopapier, was dann irgendwie übermalt wird und so. Und dann hast du da irgendwelche Wunden. Und klar, Dead Survivors hat jetzt nicht die geilsten Zombies der Welt. Letztendlich waren die alle nur weiß angemalte Jugendliche. Aber alles halt handgemacht, nichts irgendwie mit CGI. Ein paar Shots waren definitiv CGI, wo ich mir Leute dann gesucht habe. Aber da jetzt noch Blut, so Spritzer digital, das wollte ich halt überhaupt nicht. Und ja, es hat sich dann direkt durchgezogen. Bei Iron Wolf war auch alles on-camera gemacht sozusagen am Set. Permanent Demons hatte ich dann Philipp Ratgeber am Start, der ja auch schon eine geile Vita hat im Effekt-Business. Und da war dann auch klar bei Rapunzel und bei Wolf, dass ich dann das auch wieder schön aufwendig haben möchte. Und man sieht auch die Steigerung, wie viel krasser die Effekte jetzt immer werden und wie echt die aussehen. Und mir macht es halt vor allem auch Spaß, dass ich am Set sehen kann, wie sieht sowas aus, wie kann man es inszenieren, wie könnte man die Kamera halten oder das Licht setzen. Und die Schauspieler können halt auch viel geiler spielen, wenn die da so eine aufgeschlitzte Kehle haben und da so rumgurgeln müssen und gleichzeitig kommt das Blut raus. Und was auch immer ganz schöner Druck ist, weil du hast ja diesen Effekt, der auch richtig teuer ist, muss man dazu sagen, auch aufwendig ist und lange dauert, irgendwie rangebastelt zu werden an die Schauspieler. Und dann du hast halt eine Chance, es wird einmal aufgeschnitten und dann sprudelt alles raus und alle Klamotten sind eingesaut. Und diesen Druck gebe ich den Schauspielern auch mit und die wissen auch alle ganz genau, was passiert. Und wir packen alle Kameras, die wir haben, auf diesen Effekt drauf und hoffen, dass das geil aussieht. Und wenn man dann jetzt das Rohmaterial mal laufen lässt, weil Film wird ja geschnitten, aber wenn du das Rohmaterial natürlich laufen lässt, dann hörst du mich nach dem Effekt immer rumschreien wie ein Verrückter, weil es so geil ist, weil ich so viel Spaß dabei habe. Und es so ekelhaft aussieht, keine Ahnung. Und es macht einfach mega Spaß, das alles live zu sehen.
Was ist denn dein liebster Effekt aus dem Wolf? Gibt es da einen, auf den du besonders stolz bist?
Ja, ich würde den Kehlenschnitt auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das ist so ein Ritterschlag in vielen Filmen, diese Kehlenschnitte. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen. Also er sieht wirklich fantastisch aus, sieht eklig aus. Die Schauspielerin spielt das ganz schlimm und man leidet richtig mit. Ich glaube, das ist einer der geilsten Effekte. Von den Szenen her würde ich die Szene auf der Toilette sagen. Die gefällt mir so am meisten, weil die irgendwie am wirkungsvollsten war, von der Schrecksekunde auch.
Ja, da würde ich absolut zustimmen. Also das war auch, ich würde fast sagen, meine Lieblingsszene am Film, weil die halt so richtig schön Slasher mit ein bisschen Giallo vermischt ist. Der Effekt ist dann auch geil. Der Scare ist gut. Der hat mir sehr, sehr getaugt. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein liebster Effekt, dein schönster Kill?
Ja, ich fand auch den Killschnitt, ich würde natürlich an die Leute, die sich den Film jetzt noch ansehen wollen und hoffentlich auch werden nach unserem Talk hier.
Ich sage nicht, wer geschnitzt wird. Also,
ja,
der Wolf wird mit einem Killschnitt gelegt.
Das ist auf jeden Fall, der ist schon sehr saftig. Also ich finde ganz grundsätzlich ist der Film sehr saftig, das hat mir sehr gefallen. Wie kommt's denn? Also ich meine, das ist ja jetzt schon dein zweiter Film, der so ein, ich sag mal, so eine Märchenbasis hat.
Mhm.
Wie kommt es denn, dass du ja darauf so aufgesprungen bist, also mit Rapunzels Fluch? Also klar, einmal kann man das machen, aber wie kommt es, dass du dann gesagt hast, weißt du was, ich mache jetzt noch mal einen über ein Märchen?
Ja, letztendlich definitiv war die Idee des Verleihs und des Geldgebers, ein Märchen zu drehen. Also ich kam auf mich zu oder ich kam auf die zu, keine Ahnung, wir sind ins Gespräch gekommen auf jeden Fall. Und da gab es halt so eine Vorgabe und es waren so drei Punkte. Die wollen ein Märchen, es muss im Horrorbereich sein und sie wollen etwas Nacktheit. Und das habe ich ja mit Rapunzels Fluch ja wohl hingekriegt.
Ja.
genau, wir hatten, also deswegen gibt es eine Sexszene. Ja, und das war die Idee, einen Märchen-Horrorfilm zu machen. Great Movies oder Daredo Soulfood, die haben einige so eine Horrormärchen in ihrem Repertoire. Und ich habe jetzt sogar, Rapunzels Fluch war schon in zwei so Märchenboxen drin, Märchen des Grauens und noch irgend so ein Ding. Die packen dann alle ihre Horrormärchen auf so riesen DVD-Boxen. Genau, das war die Vorgabe und ich fand es halt mega spannend, ein Märchen aus dieser Grimmschen Welt zu nehmen. Das sind halt unsere bekanntesten Geschichtenerzähler und also weltweit bekannt. Die Märchen sind saugruselig und düster und da halt einfach nur so einen kleinen Teil als deutscher Filmemacher teilzuhaben, das fand ich halt mega interessant und inspirierend und die große Verbeugung auch, ich danke denen ja auch in den Credits und auf dem Poster stehen die auch, ohne sie jemals kennengelernt zu haben, bin ich großer Fan irgendwie, ne? Kann mich auch, also jeder von uns kann sich erinnern, wie die Märchen aus der Kindheit, wie gruselig das alles war und das ist schon cool, da irgendwie so einen Teil beizuführen. Und das fand ich halt sau spannend daran und Rapunzels Fluch war dann sehr erfolgreich. Während des Drehs kam schon die Idee zu Wolf, irgendwas mit dem, oder nicht mal das, also die haben gesagt, mach ein Märchen. Ich habe dann verschiedene Märchen gepitcht, so was man machen könnte, auch was völlig anderes, auch viel mehr Richtung Plumhouse angelehnt, so Teenie-Horror-Dinger, mainstreamigeres Zeug. Aber es ist wieder zum Märchen gegangen, dann war es halt der Wolf. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt ganz anders, machen Slasher draus. Ich habe Bock auf einen Slasher. Und genau dann halt hieß es, okay, Rapunzels Fluch war so geil, ist da so gut angekommen, lass Rapunzels Fluch 2 machen. Und ich so, ja, wie wär's denn mit einem anderen Film? Weil ich wollte eigentlich nicht noch ein, also ich will immer was Neues machen, irgendwas Neues probieren. Aber ja, da wollten sie nicht. Und irgendwie habe ich mich dann auch so hinreißen lassen und hatte auch irgendwie ein paar coole Ideen, wie man die Geschichte weiterführen kann. Und deswegen war ich dann auch hooked für Rapunzels Fluch 2. Wobei ich denke persönlich, dass es ein zweiter Teil zu der Wolf mehr Sinn macht. Weil da kann man schön dieses Scream-Thema ausreizen, diese Meta-Ebene, die schon im Film drin ist. Das wäre witzig.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Meta-Ebene funktioniert, finde ich, auch sehr gut in dem Film, weil also die Idee ja quasi in einem Theater ein Theaterstück zu machen, ist ja eigentlich ziemlich cool. Also kommen wir zu einem anderen Punkt. Du hast es eben schon kurz angesprochen, deine Geldgeber. Du bist ja Independent-Filmer, so, und das ist natürlich immer gerade dann im Horrorbereich ein bisschen schwierig, so an Kohle zu kommen, und wenn, ist das wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich habe jetzt hier eine Zahl stehen, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber da steht 25.000 Euro für der Wolf an Budget. Das ist ja, also ja. Wenn man das mit irgendwie, also man hört ja immer irgendwie auf Twitter oder in anderen, wenn man über andere Filme spricht, dass das immer so Millionenbeträge sind. Also das ist 25.000 Euro jetzt nicht so viel im Vergleich. Wie macht man denn mit so wenig Geld, in Anführungszeichen, denn so einen Film? Also wie musst du dich da irgendwie budgetieren oder limitieren?
Ja, ich fand das auch mal ganz witzig, weil du es gerade so sagtest, ich habe hier eine Zahl und wusste gar nicht, ob du das nennen kannst und ob ich das nennen darf. Ich habe das auch am Anfang gar nicht gesagt. Ich habe zu Rapunzels Fluch 1 habe ich gesagt, der Film war so teuer wie ein Kleinwagen, um das gar nicht so zu sagen, wie viel oder wie wenig das war. Also schon klar zu sagen, es war sau wenig Geld, aber meistens, oder als ich so der Survivors gemacht habe, hieß es, sag nie, wie teuer der Film ist, weil dann kannst du mehr Geld rausholen. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, der Verleih haut mir noch nicht auf die Finger, also da war jetzt bis jetzt noch keine Kritik, deswegen kann ich das ganz offen sagen, 25.000 Euro für Rapunzels Fluch und nochmal für der Wolf, und das ist wirklich, keine Ahnung, es ist ein Tag Catering an einem Hollywood-Set, so gefühlt, das ist nix, also du kannst gar nichts machen, so. Aber was halt geil ist, ich bin halt gewohnt, kein Geld für meine Filme zu haben. Ich hatte für Paranormal Demon habe ich Crowdfunding gemacht. Das waren um die 7.500 Euro oder sowas. Das war auch gar nichts. Aber für mich richtig viel Geld damals, weil ich richtig viel machen konnte damit und irgendwie den Effekttypen bezahlen konnte und Fahrgeld bezahlen konnte und für die Location Geld zahlen konnte und Hotels. Das war richtig geil, weil für Iron Wolf hatte ich nur 3.000 Euro, was ein Witz war für 2 Wochen Dreh. Und der Film lief über Sony in den USA. So, das war verrückt, das war irre. Lustigerweise, ich habe auch nie Geld gesehen von diesen ganzen Verkäufen, weil ich hinterzogen wurde von einer Person, die ich jetzt hier nicht nenne, aber wir haben nie Geld gesehen als Team, was ganz schlimm ist. Und der Survivors war halt 0 Euro. Genau, und jetzt kam Rapunzels Fluch, 25.000, ich war so, hell yeah, ey, das ist richtig viel Geld, ich kann alles damit machen. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist richtig wenig Geld, es wird richtig scheiße, aber okay, jetzt lass mal wieder kreativ sein. Also such dir Locations, die kostenlos sind, such dir Unterkünfte, die überschaubar sind vom Budget her, vielleicht gibt's da geile Deals, schau, dass du irgendwie bei Catering Sponsoren oder so ranbekommst. Und so konnte man dann peu à peu die Zahlen dann nach unten drücken. Und ich kann auch sagen, dass meine Schauspieler, auch jeder, auch Leute aus dem Team, dass die alle auch Geld bekommen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber mir war wichtig, dass jeder irgendwie ein bisschen Kohle bekommt. Aber von Anfang an auch weiß, okay, wir wollen alle das eine große Ziel haben, wir wollen alle einen coolen Film machen. Für viele ist es ein Erstlingswerk, für einen Kameramann oder so, eine erste große Chance auch. Du hast ein bisschen Geld, du hast Fahrgeld, du hast Unterkunft. Aber ja, lass den Film fertig machen und dann schauen wir, was so passiert. Und da war dieses Geldthema im Team auch nie ein Thema. Also das fand ich mega cool. Und jetzt wieder zurück auf Iron Wolf zu kommen, da habe ich Geld nicht verteilt, das waren andere Leute. Und ich war halt auch sau jung und dumm und habe gesagt, okay, komm, wir drehen den Film. Habe mich so ein bisschen auf andere Leute verlassen und dann fehlte auf einmal Fahrgeld oder Geld wurde nicht bezahlt, was versprochen wurde an Team und so weiter. Und es war mega nervig. Dann kommt der Film raus überall, hat sogar eine 3D-Fassung. Wie bescheuert ist das denn? Der hatte in Deutschland eine 3D-Fassung. Wir haben den mit DSLRs gedreht, ne? So richtig schlechte Kameras gefühlt. Auf einmal hat er 3D-Fassung und ist nach Sony gegangen und so weiter. Und es waren auch so Summen in Höhe von, keine Ahnung, $15,000 oder sowas im Raum. Und ich habe nicht einen Cent gesehen. Und ja, das war deprimierend damals zu der Zeit. Deswegen habe ich dann auch erstmal wie so eine Pause gemacht, bis ich dann 4 Jahre später den Paranormal Demons gedreht habe und bewusst auch Crowdfunding gemacht habe, weil ich selber das Geld verteilen wollte. Und jetzt mit Rapunzels Fluch und der Wolf bin ich halt mega happy, dass ich halt der Meister der Münze bin und genau weiß, wo geht das Geld hin? Ne? Wie kannst du das einsetzen und was kannst du für Versprechungen machen? So, und da kam jetzt mit dem Erfolg und ich bin ja auch immer selber angestellt und so weiter, stecke halt auch immer selber noch Geld aus meinen Anstellungen rein und der Wolf war mir dann so lieb, dass ich auch selber noch viele tausende Euro reingesteckt habe, um den wirklich rund zu machen, sag ich jetzt mal. Also ja, da war das Budget komplett überzogen, definitiv. Der war teurer, als ich Geld hatte. Aber das ist halt auch so ein Thema, wenn du Filmemacher bist, ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich auch 1 Million selber reinbuttern, weil du das Ding liebst und das irgendwie auch dein Baby ist. Deswegen ist Geld da gar nicht so das große Thema. Ich würde mich auch verschulden für so einen Film, es wäre mir scheißegal.
Ja, Wahnsinn. Wenn die Leidenschaft dahinter steht, ne, dann gibt's da kein Halten. Aber ich meine, wenn, das ist ja krass, was da passiert ist mit Iron Wolf. Wie stand das da auch für dich zur Debatte? Ich meine, da warst du ja noch recht jung. Wann war das? 2013 sowas in der Richtung?
Ja, 2012 gedreht.
Ja, genau, 2012, 2013. Und so einen jungen Filmemacher, den, wenn man dann so über den Tisch gezogen wird, das nimmt einen schon mit. Hast du da auch dran gedacht, Mensch, das war ein schöner Versuch mit dem Filmemachen, aber ich versuche meine Brötchen jetzt weiterhin in normalen Jobs zu verdienen und hänge das an den Nagel oder war das kein Thema?
Nee, niemals. Also ich war schon immer ich komme aus, oder meine Familie hatte nie viel Geld und ich bin auch als Jugendlicher direkt ins Hartz IV gerutscht, habe da meine Wohnung finanziert bekommen und so weiter, komme ja ursprünglich aus Sachsen, habe da überhaupt gar nichts gefunden, was mir gepasst hat, habe auch keine Ausbildung zu Ende gemacht, keinen Job irgendwie lang gehalten, habe Abitur habe ich dann abgebrochen, weil alles war irgendwie nicht so mein Ding. Ich wollte diese Filme drehen und habe dann auch diese Kurzfilme und diese ganze Filmemacherei war so meine Ausflucht. Ne? Andere hängen sich dann in die Flasche oder rennen irgendwelchen Gruppierungen hinterher. Ich war dann mit meinen Videothekenfilm zu Hause, habe mir Ideen rausgesucht und mit meinen Freunden dann Kurzfilme gedreht. Das war so meine Ausflucht und fand das auch so, also rückblickend auch mega gut, wie es gelaufen ist. Und ja, dann kamen die Filme Dead Survivors, dann hat man auf einmal gemerkt, krass, das läuft ja irgendwie, das geht ja, man kann auch längere Filme machen für gar kein Geld. Dann habe ich mitbekommen, dass Leute ihre, ja keine Ahnung, ihre Kameraskills und Schnitt und so weiter verkaufen und Geld dafür bekommen und viel beschissenere Qualität hatten so. Und das fand ich, da habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann erste Hochzeitsfilme und sowas gedreht und kleine Werbefilme und dachte, hey, jetzt werde ich bezahlt für das Zeug. Ich habe das noch nie gelernt und so. Und das ging dann so weiter, bis man gemerkt hat, okay, so richtig auf komplett eigenen Beinen kannst du ja nicht stehen. Du musst in eine größere Stadt ziehen und dann hat sich halt Berlin dann angeboten, weil meine Freundin dann hier auch studiert hat. Und dann sind wir halt zusammen hochgezogen und ich habe mich anstellen lassen in verschiedenen Unternehmen und habe da auch nochmal richtig viel gelernt, aber habe vor allem Geld verdient. Und ich weiß auch noch, mein erster Job, das war bei Animal Beyond für einen YouTube-Kanal von Mr. Trashpack auch, lustigerweise, der ja auch immer mal mitspielt. Und hab da 1.500 Euro brutto verdient. Und ich bin heimgekommen und hab das Geld so auf den Tisch gehauen und hab gesagt, guck mal hier, ich bin reich, komm, wir kaufen uns ein Auto oder irgend sowas. Das waren dann 900 Euro netto, das war nix. Meine Freundin hat mich ausgelacht. Meine Freundin war immer arbeiten, ne? Die hat für ihr Studium immer alles selbst finanziert. Die war immer arbeiten. Und die hat mich ausgelacht. Und ich war so, ey, die sind so dumm, die bezahlen mich für einen YouTube-Kanal, da irgendwie zu filmen. Und das hat sich natürlich immer gesteigert und man ist dann so seinen Weg gegangen und ich bin halt auch sau stolz irgendwie darauf, dass das dann so geklappt hat, ohne dass ich irgendwas gelernt habe oder eine Ausbildung machen musste oder ein Studium, Realschulabschluss nur habe und meine Eltern natürlich gemeckert wie sonst was damals, aber heute sagen die auch, hey, hast du richtig gemacht, super geil.
Ja, cool. Du hast es vorhin gesagt, die Darsteller bei deinen aktuellen Filmen, die haben natürlich Geld bekommen, also alles in trockenen Tüchern. Wie bist du denn an deine Darsteller gekommen? Weil es gab ja so ein paar Gesichter, gerade auch jetzt in Der Wolf, die man schon mal gesehen hat. Ein paar neue waren dabei. Wie castest du? Machst du das selber oder hast du da irgendjemand anders für, der da einen besonderen Blick für hat?
Ja, wär schön, wenn ich da jemanden hätte. Nee, das mache ich schon selbst. Also, einerseits, also ich habe eigentlich Aufrufe gemacht im Internet, da haben sich mehrere Leute, melden sich dann irgendwie, also wirklich 200 Leute melden sich, teilweise hast du wirklich so die richtige Rollenbeschreibung drin und das Alter und dann meldet sich anstatt eine 20-jährige Frau ein 50-jähriger Mann und so, das hast du halt auch immer wieder und dann halt auch Schauspieler sind mega verletzt, wenn du sagst, nee, ich habe mich für jemand anderes entschieden. Da gab es einige Blockierungen dann von deren Seite, weil ich das irgendwie dann, ja, die nicht nehmen wollte, die alten Mimosen. Aber genau, ich mache das selber. Ich suche mir die Leute dann zusammen. Entweder kenne ich sie auch schon, wie man das jetzt beim Wolf sieht. Da sind ein paar Schauspieler wieder mit dabei. Oder ich treffe sie dann irgendwie in Berlin im Café oder so. Oder man macht so Webcam-Chats und lernt sich kennen. Ja, alles selbst und genau, viele Freunde halt dabei, Kollegen auch aus dieser YouTube-Szene, halt mit Mr. Trashback oder Davis Schulz, den ich auch auf einer Filmpremiere dann irgendwann mal kennengelernt habe in Berlin, oder Martha Schropp, die ja bei Wolf auch am Anfang mitspielt, die hat sich auch beworben für Rapunzels Fluch und hat dann aber eine Rolle abgelehnt, was ich auch verstehen kann, warum. dafür war sie aber dann bei Wolf dabei, wo ich mega happy bin und wird sicherlich dann in einem zukünftigen Film auch wieder am Start sein. Also man merkt schon, oder mir ist halt wichtig, dass eine geile Stimmung am Set ist, auch wenn wir halt jetzt nicht die Millionen da verdienen, aber dass wir einfach eine geile Party da haben, 2 Wochen. Ich sag auch immer, bevor so ein Film losgeht, Leute, ich nehme jetzt hier Urlaub, ich will, dass wir eine gute Zeit haben, kein Stress, kein Gemecker und so weiter, sondern einfach einen coolen Film drehen und dann ist gut. Und dann entstehen halt wirklich so Freundschaften, die über mehrere Jahre dann jetzt schon bestehen und das finde ich halt ganz geil auch.
Ja, so will man es ja haben. Und bei Der Wolf sieht man dich ja auch wieder selber in der Rolle. Ist das so ein Ding, was du dauerhaft durchziehen möchtest, dass du in deinen eigenen Film mitspielst oder was hat es damit auf sich?
Also klar, ich bin ein großer Fan halt auch von Peter Jackson, der auch immer selber mit aufgetreten ist in seinen Filmen. Oder klar, Hitchcock als ganz großer Name, auch immer seine kleinen Cameos. Tarantino, ganz klar. Das fand ich halt immer sau witzig. Und dadurch, dass ich bei den Kurzfilmen ja schon immer mitgespielt habe, habe ich dann auch bei den großen Filmen mitgespielt, eine kleine Rolle gemacht, so eine kleine Augenzwinkerrolle. Bei Dead Survivors, lustigerweise, habe ich mich selbst rausgeschnitten aus dem Film. Da habe ich das nicht verwendet. Aber ansonsten spiele ich in jedem Film mit und bei Rapunzels Fluch war es ein Budgetgrund, weil ich hätte ja für die Rolle irgendwie Geld ausgeben müssen und das wollte ich nicht. Ich wollte mir das Geld sparen und habe mich dann selbst besetzt, was aber auch rückblickend mega anstrengend war und mega beschissen und auch für die Schauspieler, also von meiner Seite aus für die Schauspieler kacke, weil du stehst da, bist natürlich null vorbereitet auf die Rolle und auf die Texte und stehst da und hast auf einmal Texthänger, weil du natürlich wo ganz anders die ganze Zeit bist. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Deswegen habe ich es ein bisschen reduziert. Und bei Wolf bin ich auch am Start, aber halt, es war besser planbar einfach. Man ist nicht die ganze Zeit vor der Kamera, sondern nur in ausgewählten Situationen. Und ja, genau, das macht mir immer viel Spaß und wen man natürlich dann auch nochmal nennen muss, ist ja Michael Krug, der bei Dead Survivors schon die Hauptrolle Chris Burnside war. Unser sächsischer Chris Redfield, wenn man die Spiele kennt und da die ganzen Zombies vermöbelt hat. Und der hat bei Iron Wolf mitgespielt, der war bei Pan Am Demons am Start und hat sogar, trotz dass er kein Schauspieler ist und gar keine Zeit mehr für diesen Quatsch hat, und mir schon tausendmal hat er gesagt, ey, Dave, tut mir leid, ich kann nicht mehr mit dir filmen, es tut mir so leid. Und wir haben wirklich angefangen als Kinder zusammen. Und aber ich schaffe es immer wieder, ihn irgendwie zu besetzen. Das ist mein Bruce Campbell.
Sehr cool. Du hattest eben kurz über das Crowdfunding gesprochen von Paranormal Demons. Ist das auch ein Grund dafür gewesen, dass du den Film in Englisch gemacht hast? Weil mir ist aufgefallen, das Dead Survivors ist ja auf Deutsch gedreht, dann bist du ins Englischsprachige abgerutscht und dann wieder ins Deutsche. Also was war der Grund für diesen Sprachenwechsel?
Ja, also Dead Survivors ist lustigerweise ist in Sächsisch gedreht. Es hat eine komplett random Texte, und wir haben, also klar, ich habe eigentlich kein Drehbuch gehabt. Wir haben so ein paar Texte so ein bisschen aufgesagt, dass das auch Sinn machte und die Story, ne, wo gehen die jetzt als nächstes hin und so. Aber das wurde dann erstmal auf Deutsch gedubbt. Da habe ich mir Sprecher rausgesucht, habe wirklich jede einzelne Szene von den Schauspielern rausgeschnitten, habe denen das geschickt, und die haben das dann teilweise in Studios, teilweise zu Hause eingesprochen. Und dann hatte ich halt diesen geilen amerikanischen Synchro-Look, den wir halt aus amerikanischen oder synchronisierten deutschen Fassungen dann kennen. Und damals habe ich auch nur das geguckt. Ich habe mit englischen Filmen oder Originalfilmen erst viel später angefangen, um vor allem auch mein Englisch so ein bisschen zu üben. Aber da war ich halt großer Fan von dieser cheesy Dub-Situation da. Und habe zeitgleich mit der deutschen Fassung auch eine englische Fassung gemacht. Deswegen kam er dann auch irgendwie in Thailand raus oder in, auch keine Ahnung, wo, Japan, sonst wo. Also der ging schon ein bisschen rum, der Survivors. Genau, mit der Survivors kam dann ein Produzent, und der meinte ja, hier, lass Iron Wolf machen. Und es war die Zeit von Iron Sky, und sowieso internationaler Markt, komm, wir drehen es direkt auf Englisch, aber mit deutschen Schauspielern. Deswegen hast du da so einen fantastischen Scheiß-Synchro oder Scheiß-Deutsch-Englisch-Dialekt drinne. Also alle reden Englisch, sind Deutsche, aber es macht gar keinen Sinn, so, dass sie Englisch reden. Und genau, und dann, ach ja, das Geile auch bei Iron Wolf, dann hat ja der Verleih so eine geile deutsche Pornosynchro gemacht, die klingt super geil. Also das, wenn man mal sieht, also richtig viel Spaß haben will, ich würde sagen, Iron Wolf ist mein schlechtester Film, aber er macht sau viel Spaß. Und man kann sich richtig schön mit Bier zuschütten und kann den Film gucken in der deutschen Fassung, also da hat man viel Spaß. Genau, dann Paranormal Demons, da war ich immer noch auf dem Zug, das Englisch zu machen, definitiv, größerer Markt, international. Horror-Genre, also das war auch schon von Anfang an so meine Idee, viele potenzielle Zuschauer zu finden, und genau, dann deswegen auf Englisch, und mit Rapunzels Fluch und der Wolf war halt ein deutsches Studio und die wollten die deutsche Fassung. Es gibt sogar Interessenten international, die Rapunzels Fluch und der Wolf gerne haben wollen. Da bin ich jetzt auch sogar dran, also ich habe von 2-3 Tagen schon wieder geschrieben. Da könnte auch noch was funktionieren. Ich glaube, mein Verleih ist da so ein bisschen, hat da nicht so die Ambition, das zu machen, aber ich werde da mal ein bisschen meine Fühler ausstrecken, weil ich glaube definitiv, das ist was für den internationalen Markt. Der deutsche Markt ist ein bisschen eingeschlafen bei diesen Themen. Ich glaube, international gehen die Filme noch viel besser.
Das ist ein ganz guter Punkt, denn das wäre auch noch so eine Frage. Du hast gerade US-Markt gesagt, dass du da ein bisschen die Fühler ausstrecken willst. Was wäre denn, wenn dich jetzt morgen ein US-Studio selbstständig anrufen würde und sagt, Mensch, David, ich habe hier The Wolf gesehen und möchte da gerne ein Remake machen. Wer sollte denn da deiner Meinung nach, wenn du es nicht selber machen willst, auf dem Regiestuhl sitzen? Hast du da irgendwen?
Also erstmal mache ich das wieder wie in meiner ersten Festanstellung. Ich werfe das Geld auf den Tisch und sage, ich bin reich und kaufe ein Auto. Was ich auch wieder, das habe ich damals nicht gemacht, ich habe noch nie ein Auto gekauft. Wer macht das? Am besten macht es natürlich mein amerikanischer Klon, der David Bruckner. Der müsste am besten den Film machen.
Da braucht man nicht viel machen. Da nimmt man die Ü-Striche raus, dann kann man auch dasselbe Material verwenden.
Ja, also das fände ich richtig witzig, um die Leute dann nochmal so richtig verrückt zu machen auch, weil ihr wisst gar nicht, wie viele E-Mails ich bekomme. Ich verfolge den natürlich schon von Anfang an, seit Signal. Ich habe den Film damals in der Videothek gesehen und fand das mega witzig. Der heißt so wie ich und der macht Filme. Habe mir den Film geholt und dachte, ach cool, ey, macht echt Spaß. Und habe den seitdem verfolgt. Und ich glaube, oh, weiß gar nicht, wann das war, mit Paranormal Demons oder so die Zeit. Dann hat er mich angeschrieben, hat gesagt, oh, ein Freund von mir hat gesagt, dich gibt es. Und ich wollte wissen, ob die Welt irgendwie so zusammenbricht, wenn wir uns jetzt treffen, so, ne? Wie so eine, weißt du, wie so ein Fehler in der Matrix oder sowas. Und hat mich halt angeschrieben, wir haben uns verknüpft und so. Wir haben jetzt keinen Kontakt oder irgendwas, aber war ganz cool und ist für mich definitiv auch ein Vorbild, weil was er dann jetzt abzieht, ne, den Mainstream ist es ja alles ein bisschen später erst aufgefallen. Ich glaube mit klar VHS und so weiter, aber The Ritual war das erste große Ding. Und jetzt The Night House, das sind echt geile Filme, die er macht. Und wir sind definitiv völlig grundverschiedene Regisseure, das muss man auch sagen, haben wir natürlich auch ganz andere Budgets. Aber das ist auch definitiv ein Vorbild, wie auch der David Sandberg aus, glaube ich, Schweden ist der ursprünglich, der Dings gemacht hat. Shazam ist er jetzt am Start. Und ja, das ist auch ein großes Vorbild, ne? Der irgendwie mit Horrorkram auf YouTube so bekannt wurde, dass er dann nach Hollywood gehen durfte. Der dürfte auch meine Filme remaken, definitiv.
Jetzt, wo du sagst, vielleicht war dann euer Kontakt ja vielleicht so eine kleine Vorlage für seinen The Night House, oder? Irgendwie eine Kopie am anderen Ende des großen Teichs, die zufällig fast genauso heißt.
Oh, krass. Schreib das raus. Das müssen wir dem schicken. Das ist super.
Das passt wunderbar.
Ja, aber wir haben leider keinen Kontakt. Ich like ab und zu mal Sachen von ihm oder schreib mal was oder auch ganz, also wenn ein Film fertig ist, schicke ich ihm mal einen Trailer. Aber da ist ja leider kein großer Kontakt zustande gekommen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sein Marketing-Team sagt, seine Agenten, David, ey, du musst dich leider umbenennen. Da gibt's einen David Brückner in Deutschland. Das ist gefährlich. Der ist zu gut. Du musst deinen Namen ändern.
Sehr schön. Ja, du hast es gerade gesagt, da gibt es den Brückner in Amerika. Du hast vorhin noch ein paar andere Namen gesagt, Tarantino und Co. Gibt es denn generell eigentlich so Vorbilder, wo du sagen würdest, Mensch, die von ihrer Art Filme zu machen, das sind so meine Idole oder hast du sowas gar nicht?
Doch, also ganz klar, also Tarantino-Poster hängt bei mir immer im Zimmer als Teenie, den fand ich mega, mega cool und spannend, was der gemacht hatte. Peter Jackson mit seinen Trash-Filmen, die er für 0 Euro da irgendwie oder neuseeländische Dollar, keine Ahnung, was die da haben, umgesetzt hat. Und Sam Raimi mit Hans der Teufel, definitiv ein Vorbild. Carpenter mit The Thing ist so mein liebster Horrorfilm, den ich auch sehr spät erst gesehen habe, aber wo ich wirklich so, den finde ich halt mega geil. Also alles, was da passiert, handgemachte Effekte halt natürlich, die Stimmung einzigartig, das war ein richtig gutes Ding. Da gibt es einige Vorbilder auf jeden Fall. Im jetzt im modernen Bereich, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ich finde jetzt den Jabbas ganz geil von The Sadness, den habe ich auch direkt eine E-Mail geschrieben, den fand ich richtig cool, was er da gemacht hat. Er hat ja auch seinen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch mal drauf gucken, da habe ich unter jedem seiner Animationsfilme kommentiert. Der hat ganz krude, brutale Scheiße da hochgeladen, so Comicfilme. Und der ist auch geil, also was er da aufgezogen hat. Wäre mal gespannt, was der an Geld hatte. Ansonsten keine Ahnung, also ich feiere schon sehr, sehr vieles. Das auf jeden Fall, wenn es gut gemacht ist. James Wan, so ein jetzt im aktuellen Bereich mit Malignant auch, was so ein schönes Trash-Horror-Ding geworden ist. Da sind schon coole Leute am Start, auf jeden Fall.
Mhm. Und auf die nächste Frage glaube ich, die Antwort zu wissen, aber ich stelle sie trotzdem. Und ich äußere meine Vermutung aber nicht. Ich will einfach nur gucken, ob ich da an das Richtige denke. Was wäre denn, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, hier, David, du hast 50 Millionen oder sonst wie viel, beliebige Zahl. Welchen Film von deinen bisherigen Filmen würdest du denn selber remaken wollen?
Dann weißt du die Antwort, ey. Das fällt mir schon schwerer auf jeden Fall.
Ich glaube.
Ich kann es mir so ungefähr vorstellen, weil Also und klar, ein Herzensding wäre halt Dead Survivors. Ja. Den haben wir damals für 0 Euro gemacht. Das war der Start. Es hat mega Spaß gemacht. Das war wirklich da waren ja nicht mal Schauspieler groß am Start, nur Nebenrollen. Alles Freunde. Und es war eine gute Zeit. Und da war ja auch die Idee, oder ich gehe auch zu jedem Verleih, mit dem ich dann irgendwie quatsche und sage, wie wärst du mit Dead Survivors 2? Da waren wir vor 12 Jahren ganz erfolgreich. Nö, keine Ahnung, kein Bock so. Oder momentan arbeite ich auch weil den Film gibt's ja so nicht mehr auf DVD. Die Rechte liegen wieder zu 100% bei mir. Und ich liebäugle schon so lange mit einer Director's Cut-Fassung, weil damals wurden Sachen tatsächlich gekürzt und trotzdem steht Uncut drauf. Aber da wurden Sachen gekürzt, Splatter-Effekte sind weg. Die Farbkorrektur war so schwarz-weiß, das hat mir nie gefallen. Und ich habe so viel Material, was rausgeschnitten wurde, auch meine Szenen, wo ich mitgespielt habe. Und wir haben sogar 2019 schon ein paar Szenen nachgedreht, um den Film so auf 90 Minuten zu strecken und ihn wirklich das erste Mal in Full HD zu zeigen. Das ist so mein großer Wunsch. Da arbeite ich so ein bisschen neben den ganzen Filmen auch noch dran, um dann irgendwann mal so eine geile Blu-ray-Edition oder sowas zu haben. Und klar, das wäre witzig, so ein Remake zu machen. Aber ich glaube, dieser Zombie-Ding ist halt so kalt und so abgefahren, der Zug. Walking Dead habe ich irgendwann mal abgebrochen, in der 7. Staffel oder so, da habe ich schon lange durchgehalten. Sadness war jetzt mal wieder ein gutes Ding, wobei es sind ja jetzt auch keine Zombies, da kann man sich wieder streiten. dieses Zombie-Thema bin ich nicht mehr so drin, ehrlich gesagt. Da wurde zu viel schon erzählt.
Ja, das wäre aber Dead Survivors wäre auch mein Tipp gewesen, weil ich meine, wenn du Fan der Resident Evil Spiele bist und das bist du ja, könnte ich mir vorstellen, dass du von den Anderson Filmen nicht so der größte Fan bist und deswegen vielleicht Dead Survivors mit großem Budget und dann so einen richtigen Resident Evil Film.
Ja, das ist ja lustigerweise auch mein Start ins Filme machen. Ich habe damals, keine Ahnung, mit 9 Jahren bei meinem Kumpel Michael Krug, der die Hauptrolle gespielt hat, der hat von seinen Brüdern Resident Evil da für die PlayStation gehabt. Und dann hab ich bei dem übernachtet und er hat das gezockt oder er macht das halt an und da kommt dieses geile Intro, ne? Dieses heute trashige Intro, aber damals war das so geil, so, oh, Hollywood, was? Wie geht das? Du spielst ein Spiel, ist das so ein Hollywood-Film und Blut und krass und Splatter, what? Ich hab Schiss. Und dann das ist die Stimmung mega cool von dem Spiel, du läufst da durch die ersten Gänge, siehst halt den ersten Zombie, was mega gruselig ist. Oder läufst da durch den Gang, wo der Hund durchs Fenster springt. Und das war so eine geile Atmosphäre. Und bis heute ist es auch eins meiner Lieblingsspiele, das Resident Evil 1 und allgemein diese gesamte Reihe, die liebe ich. Die ist mit Teil 5 und Teil 6 sehr gestorben, aber hat einen phänomenalen 7. Teil gehabt. Das beste VR-Erlebnis, was ich jemals hatte. Es war so eine gute Zeit, das irgendwie auf mit der Sony PlayStation VR da zu spielen. Und ja, das war natürlich fett. Jetzt kommen, Anderson hat die ganzen Filme gemacht. Ich war so enttäuscht. Fand den zweiten sogar noch am besten, lustigerweise, weil er am nächsten an die Filme rangekommen ist. Und dann war ich wiederum nicht so enttäuscht von diesem schlechten Neuanfang und schlimmen Neuanfang, der die Figuren teilweise ins Lächerliche zieht, wenn man da so an Leon denkt. Aber die hatten die Settings, die hatten halbwegs die Story und sie sahen alle nach Cosplay aus, aber das hat mir schon getaugt und ich glaube, ich hatte so 6 von 10 sogar gegeben. Also mir hat das sehr gut gefallen und ein großer Wunsch damals, wie auch heute, wäre natürlich Resident Evil 1 zu verfilmen, so wie wir es kennen von der PlayStation. Und gar nicht mal das Remake da zu nehmen, was dann auf GameCube rauskam, sondern wirklich das ganz alte. Und vielleicht sogar wirklich noch so richtig trashig, die Darsteller mit den gefärbten Haaren und sowas. Das fände ich auch ganz witzig. Das wäre ganz geil. Da gibt's einige coole Fanfilme auch auf YouTube, die das wirklich auch so nachgestellt haben, auch so Cosplayer, sage ich jetzt mal. Da war ich auch sehr erstaunt. Ich glaube, es gab sogar so ein deutsches, so deutsche Leute aus München, die diese Villa nachgebaut hatten in einem Set. Das fand ich auch cool. Fällt mir leider gerade nicht ein, wie die hießen. Aber das war auch richtig geil. Also die hatten es auch richtig drauf.
Aber vielleicht dann in ein paar Jahren, ne, wenn sich die Geldgeber wieder dazu entscheiden, das Franchise nochmal zu rebooten, dann halten wir auf jeden Fall die Augen auf, ob wir deinen Namen da irgendwo sehen. Da bin ich mir sehr sicher.
Ich habe schon beim neuen Film gewartet, dass mich mal einer anruft, aber nee, leider nicht. Die sind wahrscheinlich alle beim David Bruckner dann gelandet.
Ja, das ist auch immer sehr, sehr ungünstig. aber kommen wir mal wieder zu deinen Werken und jetzt zu deinen, also zu Der Wolf kommen ja jetzt wahrscheinlich gerade die ganzen Kritiken rein, so nach und nach, der startet ja gerade. Wie gehst du damit um? Also suchst du irgendwie aktiv mal die Letterboxd-Seiten durch? Googelst du nach deinem eigenen Film? So, wie nimmt man so Kritik auf? Weil gerade da gibt's ja sicherlich auch Leute, die sich dann vielleicht auch mal, ich sag mal, nicht so nett dann über das eigene Werk dann sprechen.
Ja. Ach gut, also mit Kritik, das habe ich ja von Anfang an schon mitbekommen, wenn du ein Dead Survivors machst und das Cover sieht ja nach einem Film sogar aus und dann ist der Inhalt natürlich nicht das, was das Cover entspricht, sage ich jetzt mal von der Qualität, und da hast du schon mit dem ersten Film und mit Anfang 20 desaströse Kritiken, die ich aber schon damals nie wirklich ja mit Trauer oder irgendwas aufgenommen habe, sondern immer mit Spaß. Ich fand es immer verrückt, dass sie sich überhaupt angeguckt hatten. Ich habe damals sogar bei Amazon und so, wenn da sich einer richtig aufgeregt hat, was er für eine Scheiße da gekauft hat, da habe ich dann auch mal gesagt, ja cool, danke schön, dass du Geld für mich ausgegeben hast, und hab mal in die Wunde gedrückt und so. Immer so ein bisschen getrollt. Und das mache ich heute jetzt weniger. Also obwohl beim Wolf, da war auch so einer, wir hatten ja so ein kleines Limited Premieren, sag ich mal, gefeiert. Also während Corona durften die eine Premiere machen, durften ein geiles Kino in Berlin ins UCI am Mercedesplatz, neues Kino, hatten da eine fette Wand, 4K-Version, 5.1 Sound. Also wir haben uns im Schnitt noch richtig viel Mühe gegeben. Und ich war dreimal im Kino und habe getestet, ob der Film läuft. Und dann sind die Leute da kostenlos, über 100 Leute. Und da kam hat tatsächlich irgendwie einer dann das kritisiert, direkt danach auf Letterboxd, und habe ich auch direkt geantwortet. Da war ich auch so richtig, so ein richtiger Troll auch. Habe da meine lustig gemeinten Kommentare abgegeben, in Form von, ja, keine Ahnung, du wirst halt hier eingeladen und dann schreibst du da noch sowas, dann lieber gar nichts sagen, ne? Aber nee, also generell finde ich das immer cool, dass die das überhaupt angucken, und muss auch sagen, dass die Kritiker jetzt auch ein bisschen versöhnlicher werden, glaube ich. Also die haben jetzt langsam so, glaube ich, so ein Bild von mir, was das für Filme sind, und kriegen so den Werdegang mit. Und was mir ja ganz wichtig ist, dass jeder Film oder der neue Film immer besser ist als der alte, dass man sich immer so steigert in allen Belangen irgendwie. Und das kriegen die Kritiker jetzt auch schon mit. Das lese ich immer wieder. Und klar, die Kritikpunkte, die kenne ich ja selber. Ich bin mein größter Kritiker und weiß auch, wo es am meisten hängt, und ich weiß ja vor allem, warum es überhaupt hängt an manchen Stellen, und deswegen kann ich das auch voll verstehen. Ich bin sau dankbar für über jede Kritik, egal ob die jetzt negativ oder positiv ist, und aber momentan kann ich mich nicht beschweren, weil Wolf ist das alles sehr spaßig, und ja, Letterboxd habe ich jetzt gar nicht geguckt, also nach der Premiere habe ich reingeguckt, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Was jetzt so neue Reviews oder so anbelangt, nö, habe ich jetzt nicht reingeguckt. Und wenn, sieht man auf jeden Fall meinen Kommentar. Also ich bin Ghost Pictures im Internet, ihr seht mich auf jeden Fall, wenn ich es kommentiere oder like.
Ja, sehr cool. Wie sieht das denn bei dir und Filmfestivals aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt die Premiere in einem richtigen Kino gefeiert, ne? Also dann den eigenen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, ist ja eh nochmal krass. Also reichst du deine Sachen auch für Filmfestivals ein? Ich meine, da gibt es ja auch einige, und jetzt gerade bei der Pandemie ja auch online. So, bist du da so ein Mensch für?
Ja, gut, also mit Rapunzels Fluch, der kam ja sehr, also der wurde, oder es war geplant, den im August rauszubringen, und da war gar keine Zeit mehr für Filmfestivals. Ich habe es zwar trotzdem irgendwo online eingereicht, und es gibt ja Filmfestivals, oder es gibt eine Seite, Filmfreeway, da kannst du dir Filmfestivals für 0 Euro raussuchen, sage ich jetzt mal, da ist die Chance aber genommen zu werden sehr gering, oder du zahlst dann irgendwie deine 30, 40, 50 Euro und dann weißt du, du wirst genommen, kannst dir dann dein Dings da auf die DVD packen, aber gewinnst halt eh nicht, weil es gibt immer einen besseren Film, sowieso. Und deswegen, ja, Budget ist nicht dafür sowas, und ich bin auch nicht so erpicht, dass der auf so viel Festivals läuft, und keine Ahnung, nur für diese Ehrenkranzraute, da brauche ich das auch nicht machen. Bei Wolf habe ich es probiert, da habe ich auch wieder ein paar Sachen eingereicht, und ich war auch in Österreich, hatte auch eine gute Zeit bei dem Fright Nights Festival, mit dem ich auch meinen ersten Preis für Dead Survivors gewonnen hatte, 2011 war das, war jetzt halt 10 Jahre später wieder da. Aber dadurch, dass das Festival ganz neu und ja, im Aufbau war, waren leider bei mir, also ich war eine Woche da unten und zwar gefühlt war fast niemand da. Ich war noch völlig im Schnitt vertieft, hatte meinen gesamten Standrechner auch mitgenommen nach Österreich. Da fährst du ja auch erstmal 8 Stunden nach runter, muss man auch noch sagen, gibt Geld aus und so weiter. Und hab dann auf ein Hotelzimmer immer noch weitergeschnitten, weil die Premiere dann gefühlt eine Woche oder 2 Wochen später ist und die Masterabgabe ans Studio. Und das war schon stressig und das war halt auch so ein bisschen, ja, wir hatten eine gute Zeit, ich habe coole Leute kennengelernt, aber es war, hatte nichts gebracht an sich. Und ja, klar, es ist Corona, deswegen gibt es eh kaum Festivals, was auch nochmal kacke ist. Und ich bin nicht so ein Fan von Online-Festivals, wenn will ich da auch selber vor Ort sein und Spaß dabei haben. Ich hoffe, das wird alles ein bisschen lockerer mit nächsten Filmen, mit den nächsten Jahren, dass man da wirklich wieder Partys feiern kann und auch wieder viel Zuschauer hat. Aber ja, die letzten Festivals waren jetzt nicht so der Bringer und deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht so ja, reingehangen, ehrlich gesagt. Ein paar, ja, vielleicht klappt es noch, ein paar Festivals sind im Umlauf, aber der Film ist ja auch schon draußen und es gibt immer noch keine englischen Untertitel, was auch nochmal den die Festivals sehr einschränkt natürlich.
Na, verstehe. Du schneidest deine Filme alle selber, richtig?
Genau, ja.
Gut, ich habe noch einen Punkt bei mir auf der Liste und zwar, wie sieht das bei dir und deiner Erfahrung mit Filmförderung aus? Also um nochmal wieder irgendwie zurückzurudern, wieder Richtung Anfang. So, ne, du hast über deine Geldgeber gesprochen, du hast über also über das Independent-Filmemachen gesprochen und also weil mehr Geld ist ja grundsätzlich immer eine gute Sache, würde ich sagen, für so ein Projekt. Und also reichst du deine Sachen für Förderung ein? Ist das frustrierend, was, also wie läuft das da?
Ja, also genau, also Filmförderung, da muss ich jetzt natürlich sehr aufpassen. Ich bin Independent Filmmaker und das ist auch geil und ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja wirklich meine Filme rausscheißen und es so machen, wie ich will und es wird dann so gefressen oder nicht, ne? Wenn ich jetzt Filmförderung möchte irgendwann, keine Ahnung, muss ich ja ein netter Mensch sein und darf gar nicht so haten, aber es gibt natürlich einen Grund, warum ich nie Filmförderung bekommen habe und immer mit wenig Budget dann drehen musste. Ich finde, der Weg, eine Filmförderung zu bekommen, ist zu aufwendig. Vielleicht hätte ich mein Abitur machen können, keine Ahnung. Ich habe es nach einem Jahr irgendwann abgebrochen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, auf keinen Fall. Aber wenn ich mir das angucke, was man einreichen muss, die Lust und die Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht und auch nicht die Zeit, das zu lernen. So, ich glaube, Filmförderung ist eher was für Filmstudenten, weil du lernst einfach, wie du dein Werk einreichst. Und deswegen sind viele filmgeförderte Filme wahrscheinlich auch so scheiße, weil die einfach nur lernen, wie kriegt man Geld vom Staat, um die Filme zu machen. Jetzt hätte ich wieder gehatet. Aber ja, und aber da ist nichts Geiles dabei. Also es gibt wenige Ausnahmen natürlich und auch Kollegen, die ich dann feiere, auf jeden Fall. Aber das meiste ist halt dann auch nicht so cool, weil die einfach nur Steuergelder irgendwie verbraten. So, ich habe die ersten Dinge auch schon mal probiert, Drehbuchförderung angefragt und war da auch schon im Gespräch. Und jetzt ohne zu sagen, wo das war, in welcher Ecke, wo ich das probiert hatte. Das Erste, was mich schon mal so richtig down gebracht hatte und die Illusion vom Filmemachen und vom netter Mensch einfach zu sein, war die Aussage, man bekommt irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, man bekommt 10.000 Euro für ein Drehbuch, für eine Drehbuchförderung. Man bekommt viel mehr, aber ist egal, 10.000 Euro. Und ich habe gesagt, ja, ich würde dann so 3.000 Euro für ein Drehbuch nehmen. Dann kann ich einen Monat, weiß nicht, mache ich einen Monat Urlaub und schreibe ein Drehbuch. Ist cool. Und dann hieß es von der Förderanstalt, das will ich nie wieder hören. Du nimmst immer die höchste Summe, die da steht. Ich sage, hey, ich brauche da gar nicht so viel Geld. Das ist doch Quatsch. Ich mache für diesen Betrag an Filme komplett. Ich brauche gar nicht so viel. Das ist doch Quatsch. Nee, das wird so gemacht und fertig. Und dann habe ich schon gemerkt, ja gut, das ist wirklich nur zum Geld verbrennen. Du rechnest dann irgendeinen Scheiß halt ab, kaufst dir wahrscheinlich irgendwie ein Auto von dem Geld und dann ist es ein Firmenwagen. Und ich fand das schon wieder so desillusioniert. Und deswegen, ich bin halt so ein Macher. Ich weiß, wann ich mein Geld bekomme oder was ich für ein Geld bekomme, wie ich es bekomme. Es kommt aufs Konto und ich weiß ganz genau, was ich damit mache. Ob das jetzt 5.000 Euro sind oder 50.000 Euro, ist egal, weil es erhöht sich da nur der Aufwand und die Qualität die ich reinstecken kann. Aber ich bin beim ersten Euro schon am Start. So, ne? Ich renne los, ja, auch bei 0 Euro, klar. Aber ich weiß, ich kann losstarten. Und das ist eher so mein Ding. Ich brauche eine Summe. Das muss am besten bei mir ankommen, dass ich weiß, jeder kriegt dann seine Kohle. Und dann läuft das. Und bei 5 Förderungen, das ist mir ein zu langer Weg gefühlt. Du musst monatelang warten, du brauchst Partner, die dich unterstützen, du brauchst, das Problem ist schon, ich wohne jetzt in Berlin, ich könnte gar nicht jetzt in NRW eine Förderung beantragen, weil da bräuchte man ein Produktionsstudio oder irgendwas, ein Verleiher vor Ort. Und das ist alles so anstrengend und alle sagen immer, Dave, warum machst du keine 5-Förderung? Ja, aus dem Grund, es ist einfach zu anstrengend und dann nehme ich lieber die Zeit, die ich da rein investiere, schreibe ich ein paar E-Mails und versuche, irgendwelche armen Irren zu verleiten, mir Geld zu geben, damit ich Film drehen darf.
Ist ja auch eine Art von Förderung dann.
ja, definitiv. Nee, das ist halt, ja, das ich glaube, das ist, so kenne ich das und so mag ich das auch viel mehr, dass diese staatliche, und ganz ehrlich, ich war so lange, habe ich hier irgendwie als Jugendlicher Hartz IV bekommen, irgendwann muss man mal Geld zurückzahlen. Deswegen, es wird, also klar, ich denke, es ist möglich, dass ich irgendwann auch mal 5 Förderungen bekomme, und die richtig fetten Projekte dann umsetzen. Ich habe schöne Ideen, auch gar nicht jetzt im Horrorbereich, sondern auch wo ganz anders, viel massenkompatibler und schöner und auch so ein bisschen historisch angelegt und so. Da muss ich aber wirklich einen Partner suchen, der mich da unterstützt und das dann für mich so ein bisschen macht, weil das ist mir zu anstrengend.
Es soll ja auch weiterhin Spaß machen, ne? Und wenn man dann in den deutschen Bürokratiemaschinen dann schon die sämtlichen Spaß am Film verliert, den man ja noch gar nicht angefangen hat, dann macht's keinen Sinn, ja.
Ich glaube auch viele Projekte, die bleiben dann einfach liegen, weil sich dann doch nicht entschieden wird dafür. Und dann ist es ja auch so, wenn du schon eine Idee da formuliert hast, dann darfst du die gar nicht mehr, nicht nochmal einreichen. Und das ist auch schon voll schade. Ja, das gerade bei so einem Projekt, was dir sehr am Herzen liegt, und dann gehst du hin und reichst das ein und dann warst du vielleicht doch noch 1 oder 2 Jahre zu früh, weil dir das irgendwie hat dir es gefehlt in der Ausarbeitung oder sowas. Und dann ist die Chance vertan, weil du zu früh da warst, ist halt auch wieder Kacke. Deswegen, ja, guck mal, vielleicht irgendwann, aber momentan, ja, hoffe ich auf Geldregen von oben und ja, so lange drehe ich dann meine 25.000 Euro Filme.
Wunderbar. Ja, kommen wir von der Filmförderung vielleicht zu einem schöneren Thema, so ganz zum Abschluss. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon anklingen lassen. Unser lieber Redaktionskollege, der Jan, stand schon mit dir im Kontakt und hat sich ein paar Tipps zu deinem süßen Schieber abgeholt. Und du hast ihn jetzt bestärkt, dass er auch Schieberpapa werden möchte in näherer Zukunft. Was wären denn so in aller Kürze 3 Tipps, die du ihm mitgeben würdest, wenn er das Unterfangen wirklich umsetzt?
Ja, also gut, zuerst sollte er erst einmal viel Zeit nehmen. Wir hatten glücklicherweise einen Lockdown, direkt passend für die Erziehung des Welpen. Er sollte eine Partnerin haben, die zu 90% die Erziehung übernimmt. Weil ich bin eher nur der gerne spielt und den Hund versaut, sag ich mal. Aber die Erziehung muss jemand anderes übernehmen. Und auch drittens, keine Ahnung, das wird eine Lebensaufgabe auf jeden Fall. Ich hatte vor Yuna, mein Shiba Inu, nur Katzen. Das sind ja eigenständige Wesen. So, du kannst denen Essen hinstellen. Teilweise bin ich sogar übers Wochenende weggefahren, so 2-3 Tage. Und hab dann ganz viel Essen hingestellt. Die Katze war viel dicker, aber alles war cool so. Die war in ihrem Klo, also hat er ins Klo gekackert und so, war alles sauber. Und beim Hund ist das natürlich ganz anders. Du hast wirklich so ein kleines Baby immer im Start. Und, oh Gott, wie oft weiß ich hier in die Wohnung, obwohl es gar nicht so schlimm, darf ich gar nicht sagen, ich darf die gar nicht schlecht machen, aber es kann mal passieren, dass irgendwie mal wohin gepullert wird oder hingekackert wird. Da hatten wir Glück. Aber es ist wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Und Shibas sind eine sehr anstrengende Rasse. Ich bin das erste Mal, oder wir waren das erste Mal jetzt Hundebesitzer, haben nur gelesen. Und die Idee war, von ihr einen Chihuahua zu holen. Ich habe gesagt, nee, ich will einen richtigen Hund. Guck mal hier, Hachiko, das ist doch interessant. Ach, guck mal, die gibt's ja einen kleinen Shiba Inu. Ja, cool, ne, komm. Ist eine Rasse für Fortgeschrittene. Ja, super, dann lernen wir es doch direkt am Anfang. Und dann hatten wir die Möglichkeit, da irgendwie haben wir angerufen, da war Yuna 2 Tage alt und konnten direkt sie da odern und ja, wurden dann ins kalte Wasser geschmissen und Es ist eine schöne Zeit. Man hat auf jeden Fall einen Kumpel fürs Leben und leidet, ach, bei jedem kleinen Problemchen leidet man mit. Aber es sind sehr intelligente Hunde, sehr eigensinnige Hunde. Das ist wirklich ein Hund, der überlegt, wenn er was machen soll. Du gibst dir eine Aufgabe und er dreht erstmal den Kopf und denkt nach, ist es das wert? Soll ich das machen? Bringt das mir was? Das ist auch krass. Und ja, kleine Beschützerhunde, also so eine kleinen, gar nicht so bellfreudig, aber die das ist lustigerweise bei mir, denkt der kleine Hund, der wirklich winzig ist, wenn man den mal real sieht, denkt immer, also sie müsste mich beschützen draußen. So, ist auch witzig immer. Ja, macht Spaß. Hol dir gern Shiba Inu, aber es wird eine Lebensaufgabe.
Ja, da freut er sich doch. Ja, und wer dein Shiba Inu gerne mal sehen möchte, der kann ja entweder auf Instagram vorbeischauen, aber, und das ist sowieso eine dringende Empfehlung, wenn ihr euch der Wolf anschaut, dann bleibt den Abspann übersitzen, denn es gibt, ich glaube, 3 Post-Credit-Szenen, ne?
Ja, der Film hat mehr Abspänne als jeder Marvel-Film. Ja, nee, genau, Jule hat einen kleinen Gastauftritt, das auf jeden Fall war auch klar, dass die reingepackt wird in dem Film, der Wolf heißt, da muss der kleine Fuchs natürlich auch irgendwie am Start sein. Und ja, ich habe eine richtig lustige Idee, weil wann war denn das mit diesem Krypto-Zeug, Dogecoin? Ich glaube, das kam letztes Jahr, das raus. Wir hatten den Shiba Inu schon, dann kam diese Doge oder Dogecoin, ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Und dann habe ich das erste Mal diese Dinger da gekauft und ist keine Ahnung, 500 Euro reingesteckt, auf einmal war ich Millionär, so, es war nicht Millionär, aber ich war reich und dachte, was ist denn das jetzt für eine Kacke? Natürlich bin ich nicht rausgegangen, ne? Also das Geld ist auch wieder weg, zum Teil, aber da fand ich schon diese Shiba-Sache krass, dass das so ein Meme ist einfach, dass die Leute das so feiern und da kam mir die Idee, einen Shiba Inu Horrorfilm zu drehen, also wirklich so einen trashigen Asylum-mesken Film, Horrorfilm, wo der Shiba Inu, der süße Shiba Inu, der Mörder ist. Und dann so richtig billig mit so einer Fake-Pfote vor der Kamera und so ein kleines Messer in der Hand, so wie Chucky oder sowas, rennt da dieser Hund rum und oder sitzt in der Leiche und so, sieht ganz unschuldig aus und jeder fragt sich, warum da eine Leiche liegt. Ich glaube, das hat Potenzial.
Ich glaube auch, das klingt sehr gut. Da wären wir auf jeden Fall am Start, denke ich. Da kommst du dann nochmal zu uns und sprechen wir drüber. Ja,
auf jeden Fall.
Genau, aber ja, genau, dein aktueller Film, Der Wolf, den solltet ihr euch natürlich alle anschauen und brav zuschlagen und euch da selber ein Bild von machen. Sascha, du hast ihn ja schon gesehen. Magst du so ein kleines Fazit ziehen, warum sich unsere Hörerschaft den Film anschauen soll, was sie erwartet?
Ja, auf jeden Fall. Also zuerst mal, also wer das nicht nur in einem kleinen Fazit hören möchte, kann die Review bei uns auf der Website lesen. Die müsste zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon online sein. Und ja, ich muss sagen, der Film hat auf jeden Fall seine Qualitäten, was halt dieses Slasher-Genre angeht und die der Vibe ist sehr... sehr an, ich meine, wir haben das eben schon rausgearbeitet, ne? Also der Vibe ist sehr an diesen 80er Jahren Slashern orientiert und der macht einfach Spaß zu gucken, ne? Also der nimmt sich auch selber nicht so ganz ernst, ne? Ich meine, wir haben diese Meta-Ebene drin, die David eben schon mal angesprochen hat. Ich meine, du hast ja auch Plakate von deinen eigenen Filmen in deinem Film drin, so, ne? Und die DVDs, ne? Also das ist alles schon ziemlich unterhaltsam und ich glaube, dass man sich den echt gut ansehen kann. Also um das mal verkürzt zu sagen.
Sehr nett, vielen, vielen Dank. Das gebe ich auch dem Team weiter, da freuen die sich sehr drüber.
Absolut, ja, da kann ich im Grunde nur zustimmen. Also mir hat dieser Giallo-Vibe auch irgendwie gefallen. Das ist sowieso, also Horrorfilme gucke ich rauf und runter. Giallo habe ich mich irgendwie noch nie so rangetraut, so richtig. Da habe ich noch ganz viel zu entdecken. Aber das hat mir schon sehr gefallen. Die Kills sind großartig. Und ja, zu sehr ins Detail wollen wir natürlich nicht gehen, denn es gab ja noch nicht viel Gelegenheiten, den Film zu sehen. Du hast uns ja ermöglicht, den jetzt vorab zu sehen. Aber den sollt ihr euch natürlich selber anschauen und euch eure eigene Meinung bilden und uns dann auch Feedback geben, wie ihr den so gefunden habt. Auf jeden Fall.
Also das Giallo-Thema fand ich auch mal ganz spannend, weil ich habe selber auch kaum Giallos oder sowas in der Art gesehen, habe auch noch nicht mal... die großen Klassiker. Ich habe kein Opera gesehen zum Beispiel. Es wird ja immer so mit Opera verglichen, Aquarius, mit Argento-Filmen allgemein. Und ja, lustigerweise kenne ich das alles gar nicht. Das ist irgendwie irgendwie unterbewusst mit reingerutscht dann. Natürlich basiert jeder Film Neon Demon, Last Night in Soho, die sind alle so ein bisschen so angelehnt von Farben jetzt her, vom Look. Und klar, basiert alles irgendwie auf dem Alten. Und es ist dann witzig, dass sich das dann so selbst fortpflanzt, so innerhalb von dem Genre, dass man dann was macht und verglichen wird und gar nicht selber die Dinger geguckt hat. So. Und ich bin auf jeden Fall angespannt, ein bisschen mehr Argento nachzuholen. Ich habe ja auch, das darfst du gar nicht sagen, ich habe zum Beispiel nur das Suspiria Remake gesehen, anstatt das Original. So. Ich muss viel nachholen auf jeden Fall, aber es ist cool. Es ist cool, mit solchen großen Namen verglichen zu werden. Übrigens, ja gut, dann da sind wir zu spät, aber gerade ist die Berlinale und ich glaube, in 2-3 Tagen läuft da auch Argentos neuester Film. Ich dachte, der wäre tot, ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Der ist über 80 gefühlt und hat jetzt einen neuen Film rausgehauen, 12 Jahre später so gefühlt. Schon geil, der Mann ist immer noch am Start.
Absolut, ja. Ja, hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel, David? Irgendwas, was du an unsere Hörerschaft raushauen willst? Irgendwas, worüber du noch quatschen möchtest?
Keine Ahnung. Ich glaube, es wäre cool, liebe Leute, liebe Hörer, es wäre cool und Hörerinnen, es wäre cool, wenn ihr ein bisschen deutschen Independent-Kram guckt. Da gibt es sehr, sehr coolen Kram. Es gibt natürlich ganz, ganz viel Trash und da nehme ich meine Filme auch nicht aus. Die sind auch nicht perfekt und wenn man sich so Iron Wolf oder so anguckt und du denkst, was ist das denn für eine Scheiße? So. Aber ich glaube, es ist wert, die Szene zu unterstützen. Da kommen ab und an richtig coole Sachen raus und wir sind eine kleine, feine Horrorgemeinschaft oder eine Genregemeinschaft, die sich gegenseitig kennen, wertschätzen und klar gibt es einmal hier Gezicke und der andere gönnt dem nichts und weiß, was weiß ich. Aber im Großen und Ganzen sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Und wir hatten schon mal in Deutschland ein Hoch, ich glaube so in den 90ern, mit Timo Rose und Jörg Buttgereit, die lustigerweise auch alle jetzt bei mir mit Facebook verlinkt sind. Ich habe wenig Filme auch von denen gesehen, aber es sind tolle Leute, tolle Kritiker, Filmkritiker auch. Und ich habe sie auch persönlich schon getroffen und Fotos und so gemacht und man kennt sich. Jetzt ist so die Zeit auch, klar für die Alten sowieso, die sollen immer Filme machen, aber wir sollen auch so ein paar neue Leute in die Szene bringen und die 90er und 2000er sind vorbei, jetzt sind die 2020er und ich wäre auch sehr gespannt, was andere junge Filmemacher so für Horrorkram machen oder für Thriller oder für Sci-Fi-Kram und ja, ich versuche auch immer diese Filmemacher, Jungfilmemacher zu unterstützen. Jetzt bei meinen Premieren liefen einige Kurzfilme auch auch als Dank und als Zeichen, als Würdigung für die anderen Filmemacher. Und es wäre einfach schön, wenn man selbst angespornt ist und sagt, man nimmt mal die Kamera in die Hand und macht einen Kurzfilm. Nie war es so leicht wie heute, einen geilen Film zu drehen. Wir haben richtig fette Kameras und damit meine ich auch, dass das Smartphone in deiner Hosentasche, die Dinger nehmen 4K auf, die Qualität ist gut, der Sound ist gut, damit kannst du schon gute Kurzfilme machen und man kann sicherlich auch Genres erfinden, die es so vor 20 Jahren gar nicht gab. Wenn ich jetzt an irgendwie an TikTok und so weiter denke, da kannst du viel Sachen probieren. Und als Tipp vielleicht noch, versuch gar nicht was Neues zu machen, vielleicht passiert das irgendwie so zufällig, aber versuch erstmal deine Vorbilder zu imitieren, Sachen nachzudrehen, Sachen nachzustellen und dann lernst du so peu à peu auch, wie es ist, so einen Film umzusetzen. Genau, das wäre schön, wenn ihr selber zur Kamera greift und an die Leute, die gerne Filme konsumieren, gibt den deutschen Genrefilm eine Chance. Das ist teilweise echt cooles Zeug dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß, sich den Scheiß reinzuziehen.
Ja, absolut. Ja, also wenn ihr da Davids Filme durchgeguckt habt, dann auch nochmal eine kleine Empfehlung für Das letzte Land. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hast du den gesehen, ja. David? Ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch den gebackt damals und habe auch die Blu-ray hier. Geiles Projekt.
Ja, absolut. Da haben wir ja auch schon, ich glaube, irgendwann Mitte letzten Jahres, Sascha, korrigier mich, mit Marcel Barion gesprochen und ein bisschen so über die Entstehung von dem Film. Das ist ja auch eine wilde und tolle Geschichte, ja, absolut.
Ja.
Richtig gut.
Ja. Genau, und so muss es sein. Und gerade bei Marcel, der ja vorher gar kein Filmemacher war, ne, das ist ja auch nochmal so richtig krass bei ihm. Der hat dann dieses Set nachgebaut und hat dann auf einmal so einen fetten Sci-Fi-Film mit Modellen umgesetzt. Und das ist halt auch so, weißt du, das ist so ein großer Wunsch von mir, wenn ich jetzt hier in dem offenen Bereich nochmal bin, großer Wunsch von mir ist, einen Science-Fiction-Horrorfilm zu drehen oder einen Thriller oder irgendwas in die Richtung. Ich liebe Sci-Fi, ich liebe dieses Genre, aber das ist für mich immer so ein Ding, was das kostet viel Geld. Ich kann selber keine Effekte machen, keine Computereffekte, und müsste mir Leute da irgendwie ranholen, und das kostet halt schon alleine viel Geld. Und auch Sets bauen ist sau schwierig, ich bin kein Handwerker, aber das wäre halt fett, wenn man mal was machen könnte. Ich bin großer Fan von The Thing natürlich, was ja auch Sci-Fi ist, oder Aliens, der zweite auch. Fände ich mega cool, sowas zu machen. Live kam jetzt so vor 2-3 Tagen sogar nochmal Free-TV. Da war ich auch großer Fan. Das war, glaube ich, 2016, als der rauskam mit Jake Gyllenhaal. Und da war ich auch, saß im Kino und dachte so, huch, was ist denn das jetzt? Hatte den Null auf dem Schirm. Und er hat auch so eine schöne Stimmung und geiles Design und schöne Musik. Und klar, es ist letztendlich auch nur ein Alien-Film irgendwie im Weltall. Aber oder die Vorgeschichte zu Venom war ja auch nochmal so ein Thema. Aber hat eine gute Stimmung und sowas in der Art würde ich auch saugern machen. Es gab doch jetzt auch, glaube ich, waren das letztes Jahr oder vorletztes Jahr von Guns dieses Buried im Weltall. Also in dieser Raumstation, wo die Frau aufwacht.
Ach, du meinst Oxygen von Oxygen, genau. Alexandre Aja, ja, genau.
Aja war das, okay. Ja, und das war auch wieder so eine kleine, geile Idee und so cool umgesetzt. Liebe ich ja sowas, ne? Mega. Also, da warte ich auch noch auf mein Buried oder mein Oxygen oder also eine einfache Idee, die man wirklich in einem Setting abdrehen kann und die einfach von Anfang bis zum Ende kickt. Da warte ich auch noch drauf, bis da mal die richtige Idee reinflattert.
Wäre das dann schon was für dein nächstes Projekt oder hast du als nächstes erstmal was anderes auf dem Zettel, über das du vielleicht schon ganz am Rande reden kannst, oder?
Ja, nee, Rapunzels Fluch 2 ist, ich habe vor uns aufs Konto geguckt, jetzt ist das Geld angekommen, also ich kann jetzt loslegen. Also ganz, ganz frisch announced, wir starten jetzt mit der Produktion, mit der Vorproduktion. Genau, da ist gerade ein Drehbuch in der Mache, das wird ausgearbeitet und im Sommer will ich den dann auch schon drehen. Rapunzels Fluch 2 wird ganz normal am ersten Film angehangen, also es geht weiter. Wir verfolgen zwei neue Protagonisten, das ist ein Geschwisterpaar, die jeder ihre dunklen Geheimnisse haben und ihre Probleme. Und irgendwie in der Story stoßen sie dann auch auf die Rapunzel, die wir schon aus dem ersten Teil kennen und lieben lernen, und werden auch den einen oder anderen Charakter aus dem ersten Teil wiedersehen. Und ich glaube, das wird ein ganz gutes Ding. Es soll gefühlt, wenn Rapunzels Fluch, sag ich mal, so ein bisschen, also meine eigene Kritik an Rapunzels Fluch war zu viel Rapunzel im Kostüm rennt rum und so. Das soll gefühlt viel dezenter werden, also viel mehr so schatteneske Gestalt und Scares und ausgefeilte, lange, gruselige Szenen in die Richtung mehr gehen, also wirklich so ein bisschen Hereditary hat das paar Mal cool hingekriegt, wenn man an die Szene denkt, wo die Mutter da irgendwie an der Wand oben hängt, das war mega geil. Mhm. Oder auch so James Wan kriegt das ganz gut hin mit seinem Film. Und also mehr in die Richtung gehen. Ein paar Gänge zurückfahren und mehr auf die Charaktere und die Stimmung gehen. Genau, und den drehen wir im Sommer und der soll dann, ja, bestenfalls, ich denke mal, Anfang 2023 dann auch ready sein. Und ja, lustiger, also wäre geil, wenn ich dann noch irgendwie direkt einen Film drehen könnte, weil ich drehe gern Filme. liebend gern jeden Monat würde ich sowas machen. Das macht wirklich Spaß. Aber es ist natürlich auch saueraufwendig, das muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, dann hören wir uns allerspätestens in einem Jahr wieder, oder? Zu Rapunzels Fluch 2.
Ja.
Aber easy, sehr, also, sehr gerne auch zwischendrin. Was wäre denn mal so ein Thema, über das du gerne quatschen willst, zu dem wir dich nochmal verhaften dürfen zwischendurch?
Also, ihr könnt euch immer fragen, ich bin großer Fan. Ich glaube, mit Rapunzels Fluch, ging es ja los mit der Kritik. Seitdem bin ich da großer Mitleser. Ich habe jetzt erstmal Twitter gefollowt, ne? Das ist ganz schlimm, aber euren Schreiberling.
Besser spät als nie.
Ja. Mir ist es auf jeden Fall aber ein Begriff und ich kenne ja die Redakteure dahinter. Und welches Thema denn? Also klar, habt ihr so ein bisschen rausgehört, Games immer gern, obwohl Simon Kretschmer und Wolf, da hattet ihr schon die richtigen Nerds, sag ich mal, in der Angel. Aber Games und halt vor allem auch Filme und sogar Filme eigentlich in jede Richtung. Also klar gucke ich viel Horror, aber gar nicht so viel, wie man denkt. Haut mich einfach an. Ich bin am Start.
Alles, da werden wir drauf zurückkommen, oder Sascha?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, ey, dann vielen Dank, David, dass du dir Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ja, euch auch. Also vielen, vielen Dank. Ich hatte die schönste Stunde meines Tages und sie war besser als Nightmare Alley.
Oh, jetzt zum Schluss nochmal Shots feiern.
Würden wir unseren Podcast auf DVD rausbringen, wäre das die Tagline, die vorne draufsteht. Besser als Nightmare Alley.
Ja, definitiv. Nee, ja, der Film war auch gut, aber ihr wart hervorragend. Da kann man nicht meckern. 5 von 5 bei Letterboxd.
Sauber.
Genau, und hier Thema Podcast. Wenn ihr ein bisschen früher gewesen wärt, dann wärt ihr auch auf die DVD Blu-ray gekommen. Ich habe das, ich mache ein bisschen Werbung hier für die DVD Blu-ray.
Gerne.
Wir haben ein beschissenes Cover, das weiß ich. Der Titel klingt auch schrecklich. Dreht den Film um, die Rückseite sieht super cool aus. Und mir war es sehr wichtig, dass wir ein Wendecover bekommen, weil da haben wir unser altes Design. Der Film, so wie er ist, ist genauso, wie ich den haben wollte. Und wenn man auf das Bonusmaterial guckt, der Film ist randvoll mit geilem Bonusmaterial. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe einen Audiokommentar reingeballert. Ich habe Making-ofs gemacht. Ich habe eine Einleitung nochmal gefilmt. Ich habe die Kurzfilme, die ich vor uns angesprochen hatte, die auf unseren Premieren liefen, die kann man da finden. Auch vielen Dank an die Filmemacher, die uns da unterstützt haben damit. Und keine Ahnung, es ist, also für einen Indie-Film, wir haben gefühlt mehr Bonusmaterial als keine Ahnung, wie viel Bonusmaterial hat James Bond jetzt oder so. Also die großen Filme haben weniger Bonusmaterial als wir. Mir war es ganz, ganz wichtig, etwas zurückzugeben an die Fans von diesen Dingern. Und ich glaube, das merkt man dann auch beim Film gucken und auch bei der DVD und Blu-ray im Bonusmaterial.
Perfekt. Ja, bei Rapunzels Fluch 2 sind wir dann früher am Start. Wir lernen ja aus unseren Fehlern.
Ja, genau. Ja, genau, das hätte ich angesprochen. Die Kollegen von Fred Carpet in Videoform und Genre geschehen um André Hecker, Tino Schwan und Daniel Schröckert, die hat es ja auch mit auf die DVD Blu-ray geschafft. Und ich bin selber Fan von dem ganzen Scheiß. Ich höre mir den ganzen Kram an. Und für mich ist eigentlich schon allein das Rapunzels Fluch bei Rocket Beans Leaf als Trailer, das ist ja ein Traum, der einfach wahr wird. Ne? Das muss man so sagen. Ich lebe meinen Traum und das ist super geil. Ich feiere den Scheiß von den anderen und wenn die da irgendwas machen zu meinen Werken, ist es fantastisch. Das ist, ich brauche keine Drogen, Leute. Ich muss einfach nur sowas machen. Das freut mich am meisten.
Wunderschönes Schlusswort. Da, dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer, schaut euch der Wolf an, gebt Feedback, wie ihr den Film fandet, gebt Feedback, wie ihr die Folge fandet. Ich denke, wir werden den David nochmal hier bei uns hören. Ansonsten findet ihr auch schon die Kritik zum Wolf natürlich auf unserer Seite, wenn der Podcast jetzt rausgeht. Da seid ihr vollumfänglich versorgt. Und nochmal vielen lieben Dank, David. Es hat großen Spaß gemacht.
Und ja, gerne wieder, ne? Also meldet euch gern, ich bin immer am Start und vielen, vielen Dank für die coole Stunde mit euch.
Da kommen wir drauf zurück. Alles klar, und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, schaut Filme, habt Spaß und bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.